Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen. In der kommenden Stunde sind für Sie dabei
Katja Völkel
und Horst Gretschli.
Gesellschaftsspiele sind in den kommenden rund 45 Minuten unser Thema.
Dabei werfen wir erst einmal einen Blick auf eine Veranstaltung, die im Mai stattfinden wird und bei der sich alles ums Spielen dreht. Diese Veranstaltung hat eine 30-jährige Tradition und erlebt jetzt eine Neuauflage. Darüber sprechen wir mit der neuen Veranstaltungsleitung.
Außerdem stellen wir Ihnen natürlich wieder einige neue ausgewählte Spiele vor.
Es gibt Termine, die stehen bei mir im Kalender, weil sie etwas mit dem Thema Spielen zu tun haben. Dazu gehört auch der Weltspieltag. Der findet immer Ende Mai statt, genau am 28. Mai. Ja, und warum reden wir heute schon darüber? Weil in zeitlicher Nähe zum Weltspieltag eine Veranstaltung liegt, die schon seit vielen Jahren besteht, aber in diesem Jahr dann auch wieder ganz neu ist. Sie ist zum Beispiel unter neuer Leitung. Aber nicht nur das ist das einzig Neue. Worüber ich rede, ist der Spielmarkt Potsdam, der in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. Mai stattfindet. Und die Leitung des Spielmarkts liegt jetzt in den Händen von Johannes Fähndrich. Hallo, Herr Fähndrich.
Hallo, Herr Kretschi.
Was ist denn jetzt ganz genau neu beim Spielmarkt Potsdam?
Also es sind ein paar Sachen neu. Zum einen werden wir einen größeren Brettspielbereich haben. Den gab es bisher auch, aber jetzt sind es etwas mehr. Und das sind die vier Bereiche Erlebnispädagogik, christlicher Glaube, Brettspiel und Seminar und Weiterbildung. Außerdem ist es ein neuer Träger. Ich bin der Vorsitzende von Gospel Games e.V. Und Gospel Games ist ein Verein für Entwicklung und Verbreitung von christlichen Gesellschaftsspielen und Erlebnispädagogik. Das sind die beiden wesentlichen neuen Sachen.
Bisher war der Spielmarkt auch schon im Kontext von Kirche angesiedelt. Mhm. Es war immer schon auch eine christliche Veranstaltung. Aber ich glaube, mit der neuen Leitung gibt es vielleicht noch ein deutlicheres christliches Gepräge. Neue Leitung, das sind Sie. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie die Leitung des Spielmarkts übernommen haben?
Also das könnte sein mit dem christlichen Gepräge. Ich will da jetzt nicht so gerne in einem Wettbewerb sein mit dem bisherigen Veranstalter. Das war die Evangelische Kirche Mitteldeutschland im Verbund mit anderen Landeskirchen und Jugendverbänden. Und die haben das 30 Jahre lang gemacht. Und das ist ja auch toll, so eine lange Veranstaltung muss man erstmal hinbekommen. Und aus verschiedenen Gründen wollte die Landeskirche das vor 2 Jahren aber nicht fortsetzen. Und innerhalb unseres Vereins und im Umfeld gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, Mensch, das sollte weitergehen. Und ich habe mir dann gesagt, also eine gut eingeführte Veranstaltung mit klaren christlichen Anteilen direkt vor den Toren Berlins, einigermaßen bei mir in der Nähe, ich wohne in Magdeburg, die sollte eigentlich nicht aufhören. Und wir haben dann letztes Jahr wirklich ein paar Monate gebetet und überlegt, und ist das unsere Aufgabe? Ja, und jetzt packen wir es an.
Wir haben hier im ERF auch schon mehrfach über den Spielmarkt Potsdam berichtet in den vergangenen Jahrzehnten. Ich fand das immer auch sehr, sehr interessant. Wenn Sie jetzt mal beschreiben würden, was ist denn generell das Anliegen des Spielmarkts Potsdam? Ich glaube, beim Anliegen hat sich nicht so viel geändert, ne?
Ja, ich glaube schon. Das ist, Spielen heißt immer Gemeinschaft, Freude, irgendwie auch Sinn erfahren. Also ein Spiel ist ja immer eine Welt für sich und hat auch ganz viel mit Charakterentwicklung zu tun. Also wenn man regelmäßig Brettspiele macht, lernt man irgendwann, man sollte sich seinen Zug vorher überlegen, damit die anderen nicht minutenlang warten müssen. Wenn man fertig ist, gibt man den Würfel weiter. Ganz einfache Dinge, die aber schon was auch mit Miteinander und Charakter zu tun haben. Und bei mir heißt es auch ganz klar, außen Spiele, innen Jesus. Ich lebe einfach als Christ mit Jesus und das ist bei den meisten in unserem Verein der Fall. Es ist jetzt keine Bedingung, um mitzumachen oder auch teilzunehmen, hinzukommen. Wir wollen Leute zum Spielen und zur Freude einladen und Gemeinschaft teilen und auch Glauben teilen.
Erlebnispädagogik, haben Sie auch erwähnt, ist auch Teil des Ganzen. Für wen ist denn der Spielmarkt Potsdam gedacht? Wer soll da kommen?
Familien, Spielefans, Pädagogen. Bisher war es auch als internationales Bildungsforum Spielmarkt Potsdam betrieben, also mit einer klaren pädagogischen Ausrichtung. Die wollen wir beibehalten und die Spielefans und Familien eben mehr einbinden.
Was wird denn ganz genau alles geboten? Also ich war auch schon mal auf Ihrer Website, habe mir das schon mal angeguckt. Ja. Das ist sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Da geht es um Sachen, die mit Zirkus zu tun haben. Es geht aber auch ums Kanufahren. Es geht um bestimmte Aspekte des Glaubens. Um Brettspiele geht es, aber auch ganz andere Dinge. Was gibt es alles?
Also es wird stattfinden auf einer wunderschönen Halbinsel direkt in der Havel auf Potsdam-Hermannswerder. Dort gibt es eine seit über 100 Jahren existierende christliche Stiftung, die Hofbauer Stiftung. Und auf deren Gelände dürfen wir das machen, haben eine große Wiese zur Verfügung, ein Seminargebäude und eine Kirche mit über 500 Sitzplätzen, eine Turnhalle und mehrere Klassenräume von der Schule. Tatsächlich sind die Seminare und Workshops von Abseilen bis Zirkus. Es wird ein Pfarrer kommen, der ist Six Bricks Trainer. Also der macht gruppenpädagogische Spiele mit Lego Duplo Steinen. Es wird zwei Seminare geben, wie entwickle ich ein eigenes Gesellschaftsspiel? Und die Spieleautorenzunft mit ihren 700 Mitgliedern, die werden 20 Tische zur Verfügung haben, wo jemand seinen Prototypen präsentieren kann, um andere zu testen zu lassen, was an dem Spiel vor der Veröffentlichung vielleicht noch verbessert werden sollte. Dann hatten Sie angesprochen Paddeln. Da wird es also Paddel- und Kentertraining geben. Also wie lasse ich einen Kanu auf der Havel gekonnt umkippen und wie kann ich es dann auf dem Wasser wieder aufrichten? Zirkuspädagogik, die Kunst des Nicht-Jonglierens. Es wird ein Spiel geben, was eine Blackout-Simulation ist, also wo man eine Kleinstadt durch einen 7-tägigen Stromausfall durchführen muss. Das ist mit dem Katastrophenschutz entwickelt worden und wird auch in Rettungsleitstellen als Schulungsmaterial eingesetzt. Und ein Lieblingsprojekt von mir ist Abseilen vom Kirchturm. Ich war vorgestern gerade auf Potsdam-Hermannswerder, habe mir das alles angeguckt und auch geschaut, wo im Glockenturm die richtigen Stellen sind, wo man die Seilverankerung anbringen kann, dass das auch alles stabil ist. Und da wird mein Punkt auch sein, einmal das Physikalische zu erklären, Schraubkarabiner, wie macht man die richtigen Knoten und dann die Übertragung zum Glauben. Warum ist das Seil in der Mitte des Körpers angebracht und nicht um den Fuß oder um den Hals? Und wo sollte möglichst unser Glaube verankert sein, nämlich in der Mitte des Lebens?
Also man merkt, es ist eine riesige Bandbreite an verschiedenen Themen, die alle irgendwie aber schon was mit Spielen zu tun haben. Ja. Spielerische Aneignung. Mal ganz prinzipiell gefragt, warum ist Spielen überhaupt so wichtig? Also früher wurde das als Kinderkram angesehen, Kinderspielen. Warum ist es wichtig?
Also der ERF ist ja ein christlicher Sender und Jesus sagt ganz klar, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann bleibt der Himmel zu. Er hat nie gesagt, dass wir irgendwie Kirchenleitungssitzungen machen müssen und Protokolle schreiben. Das werden wir auch weiterhin noch tun. Aber wenn wir nicht im Herzen Kind sind, dann läuft fundamental was falsch. Und Kinder, wenn man sie lässt, spielen sie den ganzen Tag. Sie tanzen auch und singen und malen und so. Das, also wie sich Kreativität dann bei uns auswirkt, kann vielfältig sein. Aber unser Leben muss ein spielerisches Element haben. Johannes Hartl schreibt in seinem Buch Eden Culture sogar, dass einer von 10 Faktoren, damit die Menschheit überleben kann, das heilige Spiel ist. Also unerlässlich, damit überhaupt Zukunft gestaltet werden kann. Und ich glaube, da ist viel drin. Bei mir sind es eben die Gesellschaftsspiele. Ich habe schon immer gerne gespielt. Und gleichzeitig ist es sehr biblisch-theologisch reflektiert. Morgen fahre ich zur Hochschule der Adventisten hier bei mir in der Nähe und halte einen Vortrag über Glauben und Spiel.
Nun ist schon deutlich geworden, Sie sind eigentlich Pastor und beim Spielemarkt gibt es auch viele Angebote, die eindeutig eine ganz christliche Ausrichtung haben. Für Sie passt also Spielen und christlicher Glaube vollkommen zusammen. Das widerspricht sich nicht. Oder würden Sie sagen, es gibt da auch Dinge, die nicht zusammenpassen?
Also ja, es passt für mich wunderbar zusammen. Ich habe vor 6 Jahren mein erstes Gesellschaftsspiel herausgegeben, ein Strategiespiel zur Kirchgemeindeentwicklung. Und mittlerweile durch die Gründung von Gospel Games bin ich mit 20 Spielen unterwegs und sehr nah verbunden. Natürlich gibt es Spiele, die ich entweder uninteressant finde oder die ich auch ja nicht spielen würde. Also wenn es zu sehr ins Brutale oder ins Magische reingeht oder so. Sowas würde ich jetzt auch in einem gemeindlichen Spieletreffen nicht auf den Tisch bringen. Es sei dann vielleicht gekoppelt mit einer Andacht, die sich damit auch auseinandersetzt. Aber das, was ich spiele, auch mit Freunden, das soll ja mit meinem Glauben passen und mit meinem Leben übereinstimmen. Also das heißt jetzt nicht, dass jedes Spiel gleich unglaublich tiefsinnig sein muss. Gibt auch Spiele, die spiele ich einfach zum Spaß. Und ich gebe auch zu, ich spiele lieber ein spannendes nicht-christliches Spiel als ein langweiliges christliches Spiel. Das gibt es ja leider auch. Aber spannende christliche Spiele mag ich sehr gerne.
Pastor Johannes Fähndrich ist der neue Leiter des Spielmarkts Potsdam und der neue Spielmarkt findet statt in diesem Jahr vom 23. bis zum 25. Mai, eben natürlich in Potsdam. Ja, und wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, sagen, Mensch, das könnte ja vielleicht auch was für mich sein, für meine Gemeinde, für meine Schule, für meine Schüler, wie auch immer. Und Sie wollen am Spielmarkt teilnehmen in Potsdam. Alle Infos dazu zum Spielmarkt Potsdam finden Sie bei uns auf der Internetseite auf erfplus.de. Bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Fähndrich für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Spielmarkt Potsdam.
Ganz meinerseits, Herr Kretschi. Dankeschön. Tschüss.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ein sehr großer Bewunderer der Naturfotografie. Wenn Tiere und Pflanzen großartig aufgenommen werden, je seltener die Art, desto interessanter. Wenn man alle Einzelheiten sieht, die sonst dem Auge verborgen bleiben, ich finde das persönlich einfach großartig. Hier kommt Gottes wunderbare Schöpfung richtig zur Geltung. Um Naturfotografie geht es auch im ersten Spiel, das wir Ihnen heute vorstellen wollen, hier bei Das Gespräch auf EF Plus. Dieses Spiel heißt Redwood und Katja wird Ihnen jetzt die Spielidee von Redwood erklären.
Ja, bei Redwood sind wir in der Natur unterwegs, eben um Fotos von Tieren, Bäumen und Blumen zu machen. Und dafür gibt es einen zentralen Spielplan, auf dem besondere Tiere, Bäume und Blumen hervorgehoben sind, die wir auf unsere Fotos bekommen sollten. Der Spielplan ist in 5 Bereiche eingeteilt. Das sind die 5 Lebensräume mit jeweils unterschiedlichem Hintergrund oder Panorama. Und wichtig ist, dass wir Tiere und Pflanzen immer auch vor einem Panorama fotografieren. Das alles bringt uns Punkte ein. Und wer von diesen Punkten am Ende am meisten hat, gewinnt, wie das immer so ist.
Ja, wie das immer so ist, eigentlich bei den allermeisten Spielen im Grunde. Ja, wir haben jetzt aber keine echten Fotoapparate. Nicht, dass Sie denken, da müsste man sich irgendwas besorgen. Nein, das muss man eindeutig sagen. Das wird anders gelöst. Wie wird's gelöst, Katja?
Ja, und das wird folgendermaßen gelöst. Ich habe eine Spielfigur, die zu Beginn des Spiels am Rand des zentralen runden Spielplans aufgestellt wird. Und dann gibt es verschiedene Schablonen, so in Pfeilform könnte man sagen. Die machen häufig so einen leichten Bogen oder sind gerade. Und die kann ich nutzen, um meine Figur sozusagen an eine andere Stelle des Plans zu bewegen. Zum Teil erinnern mich diese Schablonen auch so ein bisschen an diese Lineale und Geometrie-Schablonen, die wir früher im Matheunterricht benutzt haben. Genau. Ja, und diese Schablone, die befestige ich dann am Fuß meiner Spielfigur. Und ans andere Ende der Schablone, da stelle ich dann eine zweite Spielfigur. Und dann, wenn diese zweite Spielfigur positioniert ist, entferne ich die Schablone und die erste Spielfigur wieder vom Spielplan. Und wenn jetzt meine Figur ihre neue Position sozusagen erreicht hat, dann lege ich wiederum eine von diesen geometrischen Schablonen an, so nenne ich das mal, weil die den Winkel und die Reichweite meiner Fotoaufnahme festlegt. Auch hier gibt es eine Auswahl an Schablonen. Und alles, was ich mit dieser Winkelschablone auf dem Spielplan abdecke, das kommt aufs Bild. Die verwendete Schablone zeigt dann auch immer auf einen bestimmten Hintergrund, nämlich das spezielle Panorama dann. Und dieses Panorama ist eine Karte, auf die ich dann die fotografierten Pflanzen und Tiere ablege, also so in Form von ein paar Plättchen, die ich dann bei mir selber ablege. Es gibt 5 verschiedene Panoramen und jedes Panorama hat Platz für unterschiedlich viele Tiere und Pflanzen. Und immer wenn ich das dann fotografiert habe, wechseln übrigens die Tiere ihre Position auf dem Spielplan. Das machen wir reihum über 5 Runden und dann werden die Punkte gezählt.
Genau, Punkte werden gezählt, die sind ganz wichtig bei diesem Spiel. Es gibt für ziemlich viele Dinge Punkte, das ist ein sehr belohnendes Spiel. Aber wir sollten auch noch erklären, für was es denn diese Punkte alles so gibt.
Ja, also erstmal hat jedes Tier einen bestimmten Punktewert. Das sehe ich dann als Abbildung auf den Tieren selber. Außerdem werde ich dafür belohnt, wenn ich möglichst viele verschiedene Tiere fotografiere. Es gibt 7 verschiedene Tierarten, vom Eichhörnchen bis zum Bären. Bäume und Blumen geben ebenso Punkte. Und wenn ich die Panoramen in einer bestimmten Reihenfolge aufgenommen habe, dann gibt auch das noch Punkte. Und während des Spiels gibt es außerdem Ziele, die ich erreichen kann. Und dafür werde ich dann eben auch mit Punkten belohnt. Und einen Punktabzug gibt es für leere Plätze auf meinem Panorama. Das passiert dann eben, wenn ich weniger Tiere und Pflanzen aufgenommen habe, also mit der Schablone abdecken konnte, als es Plätze auf einem Panorama gibt. Ja, so ist die Wertung.
Das ist die Wertung. Und wie sieht deine Wertung für Redwood aus?
Also ich habe bisher tatsächlich noch kein Spiel gesehen, das das Thema Naturfotografie so auf diese Weise aufgegriffen hat. Also es gibt überhaupt nur wenige Spiele, die mit Fotografie zu tun haben. Und die Spielidee, die ist schon neu und das finde ich auch total gut. Ebenso gefällt mir, wie Redwood dann abläuft. Also diese Schablonen, die wir anlegen, um Figuren zu bewegen und dann unsere Fotos zu machen, das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Das ist wirklich innovativ auch, finde ich. Und die Illustrationen sind total schön. Also der ganze Spielplan ist einfach sehr ansprechend gestaltet. Also man hat wirklich so ein Naturfeeling, sage ich jetzt mal. Das Material ist sehr hochwertig. Wobei diese Winkelschablonen nicht durchsichtig genug sind. Also das erschwert das Ganze so ein bisschen. Ich kann nicht genau erkennen, was ich da alles abdecke. Da braucht man wirklich ein gutes Augenmaß bei Redwood. Und wenn ich die Schablonen auswähle, da muss ich nämlich schon so ungefähr abschätzen können, ob ich damit das gewünschte Foto schießen kann, also die entsprechenden Blumen abdecken kann oder guckt dann doch noch der Popo vom Bären vielleicht irgendwo hervor, dann zählt es eben nicht. Das wäre dann schade und ausprobieren ist laut Regeln nämlich nicht erlaubt.
Mhm, das sollte man vielleicht noch sagen, ja eigentlich nicht vorgesehen.
Ja, das ist eben so der Knackpunkt dabei, aber wir haben uns da ja darauf geeinigt, dass wir gerade am Anfang, wenn man so das erste Mal spielt, dass wir da auch gnädig miteinander umgehen und man auch mal ausprobieren darf, gerade wenn man das zum ersten Mal spielt. Von Partie zu Partie wird es dann aber besser. Mit der Erfahrung, dass man ungefähr sagen kann, okay, die Schablone passt und die vielleicht eher nicht. Also Redwood ist ein optisch sehr schönes Familienspiel mit einem neuen Thema und einer innovativen Spielmechanik. Ja, uns hat es wirklich gut gefallen, Horst. Mhm. Und auch, was mir gut gefallen hat, auch wenn wir eigentlich gegeneinander gespielt haben, haben wir uns dann doch gegenseitig Tipps gegeben. Und das hat auch Spaß gemacht, finde ich. Da hat man doch so ein bisschen mitgefiebert. So, na, kommt der Bär noch mit drauf oder die Blume? Und wenn du es so noch rückst, ach nee, schade. Hat dann doch nicht ganz gereicht. Also es war schon ein gemeinsames Erlebnis. Und das fand ich sehr sympathisch.
Ja, das ist wirklich wahr. Es ist ein erstaunliches Erlebnis letztlich. Man spielt zwar irgendwie gegeneinander, aber dann auch wirklich nicht so. Ich frage mich immer, ob das auch mit der Art des Spiels zusammenhängt. Ne? Man ist in der Natur, es ist schön.
Harmonie.
Also, Harmonie ist ein gutes Stichwort dafür. Ja, das Spiel Redwood ist beim belgischen Verlag Sit Down erschienen. Autor ist Christophe Rimbaud. Es ist für bis zu 4 Personen ab 10 Jahren gedacht. Man kann es auch alleine spielen. Der Fotoausflug in die Natur dauert so knapp 45 Minuten, vielleicht 60 Minuten, kostet um die 65 Euro. Ist ein höherer Preis, aber der ist durch das wirklich sehr gute Material, aber auch durchaus gerechtfertigt. Mehr zu diesem und auch zu anderen Spielen finden Sie übrigens natürlich wie immer auf meinem Spieleblog. Und den Link dahin gibt es auch wie immer auf erfplus.de.
Sie hören das Gespräch auf ERF Plus. Heute reden wir über neue Gesellschaftsspiele und wir bleiben in der Natur, wechseln aber die Umgebung. Vom Wald in Redwood, das wir eben vorgestellt haben, geht es nun unter Wasser. 3/4 der Erdoberfläche sind vom Wasser der Ozeane bedeckt und darin tummeln sich so einige Tiere. 13 dieser Meeresbewohner spielen die Hauptrolle im Spiel, um das es jetzt gehen soll. Es heißt Beastie Bar Down Under. Down Under ist in Australien. Und Horst, eben haben wir festgestellt, ja, so in der Natur, da geht es so harmonisch zu. Aber bei diesem Naturspiel ist es dann schon nicht mehr ganz so, was der Name vielleicht auch schon ein bisschen verrät. Beastie Bar, das klingt jetzt eigentlich erstmal nicht nach viel Wasser. Down Under, Australien.
Ja, das stimmt. Also mehreres stimmt an dieser Stelle. Erstens, ja, es ist nicht so harmonisch wie eben bei Redwood. Das ist richtig. Es ist eher ein bisschen biestig, das stimmt. Down Under, ja, das gesamte Spiel verläuft thematisch tatsächlich unter Wasser. Das muss man einfach sagen. Mhm. Es sind 13 Meerestiere, die im Meer vor der Küste Australiens vorkommen. Deshalb dann auch der Titel Down Under, womit ja Australien gemeint ist. Das Land eben Down Under auf der anderen Seite der Welt. Dabei, bei diesen Tieren sind zum Beispiel Clownfisch, Seepferdchen, Meeresschildkröte oder auch Mantarochen, eben alles so Tiere, die man im Great Barrier Reef, dieses große Riff vor der Küste Australiens, finden würde. Ja, jedes Tier ist auf einer eigenen übergroßen Karte abgebildet und hat auch eine Zahl von 0 bei der Qualle, die auch vorkommt, bis zur 12 beim Wal, ist doch noch das größte Tier. Außerdem hat jede Karte noch einen Wert zwischen 2 und 4 Punkten. Das sind Gewinnpunkte, die am Ende zählen. Jo, ich wähle im Grunde eine Farbe und erhalte alle Karten dieser Farbe. Ich mische diese 13 Karten, die es insgesamt sind, und ziehe 4 davon auf meine Hand. Das machen alle anderen auch. Passiert alles gleichzeitig. Und wir haben übrigens alle auch ein identisches Kartenset. Alle haben die gleichen 13 Karten. Ja, und dann geht es im Grunde auch schon los. Wenn die Karten gemischt sind, können wir loslegen.
Wie und womit können wir denn loslegen, beziehungsweise was ist das Ziel?
Ja, also wir stellen uns in der Warteschlange vor der Beastie Bar an. Also nicht wir, sondern die Tierkarten stellen sich im Grunde an oder die Tiere. Und wir wollen mit möglichst vielen unserer Tiere in die Beastie Bar reinkommen. Auf der einen Seite ist der Türsteher, der lässt uns hoffentlich in die Bar. Und auf der anderen Seite ist ein Stiefel, da wird man so aus der Warteschlange dann rausgekickt. Die erste Karte, die gespielt wird im Spiel, die wird immer an den Anfang der Reihe gelegt, direkt beim Türsteher. Ja, und dann legt die nächste Person im Uhrzeigersinn eine ihrer Tierkarten dann dahinter an und so geht das immer reihum weiter. Sobald 5 Tiere in der Warteschlange drin sind, kommen die ersten beiden Tiere, die in der Schlange vor dem Türsteher stehen, die kommen dann in die Bar rein und das letzte Tier in der Schlange, wo der Stiefel ist, das wird dann eben abgelegt und ja, dann sind ja noch 2 Tiere übrig, weil es waren ja 5 in der Schlange und die beiden übrigen, die rutschen nach vorne, da wo der Türsteher ist und stehen jetzt an der Spitze dieser Warteschlange. Also ganz einfach, wenn ich am Zug bin, dann spiele ich eine Karte aus und dann ziehe ich auch wieder eine Karte nach. So einfach ist es im Prinzip.
Ja, aber nur im Prinzip, denn zwischen Karte ausspielen und neue Karte nachziehen, da passiert ja noch einiges.
Ja.
So leicht lassen Sie sich ja nicht abspeisen da in der Reihe.
Nee, das wäre ja sehr, sehr einfach und simpel. Nee, also es ist so, jedes Tier hat eine besondere Fähigkeit und das ist der Kern von Beastie Bar und macht den Reiz dieses Spiels aus. Die meisten Fähigkeiten wirken sich beim Ausspielen der jeweiligen Tierkarte direkt aus, zum Beispiel der Oktopus. Wenn ich den ausspiele, dann tauscht er die Position von 2 anderen Tiere in der Warteschlange aus. Manche Tiere haben Fähigkeiten, die in jedem Zug von allen wirken. Und dann gibt es wiederum Tiere, die dauerhafte Fähigkeiten haben. Der Kugelfisch, der ist zum Beispiel immer giftig. Wird der von einem anderen Tier gefressen, was bei diesem Spiel durchaus vorkommt. Wir haben gefräßige Haie, die unterwegs sind. Ja, der Kugelfisch, weil er eben giftig ist, nimmt dieses Tier mit auf den Ablagestapel. Also jede Karte bei Beastie Bar hat grundsätzlich die Möglichkeit, für Chaos in der Warteschlange zu sorgen. Hier sind alle Karten von allen ausgespielt, endet das Spiel und die Punkte auf den Karten, die es in die Beastie Bar geschafft haben, die werden dann auch zusammengezählt. Ja, letztlich, wer die meisten Punkte dann hat auf seinen Karten, gewinnt.
Und deine Meinung zu Beastie Bar Down Under?
Ja, das ist das vierte Spiel in der Reihe Beastie Bar. Und was mir in der Reihe und auch hier wieder absolut gefällt, das sind die übergroßen Karten. Das wirkt erstmal ein bisschen komisch, aber das macht durchaus Sinn und das wirkt eigentlich cool. Da sind lustige Illustrationen drauf und diesmal besonders gefällt mir auch das Thema. Das ist sehr einheitlich gehalten. Das ist alles auch schön aufeinander abgestimmt. Auch die Fähigkeiten der Tiere. Der Delfin zum Beispiel, der springt über Tiere, dann taucht er unter Tieren durch, dann springt er diese Delfin-Bewegung, ja, die man so kennt. Die Karte macht das. Ich finde, das ist einfach super gemacht. Das passt einfach sehr grundsätzlich. Und die Grundregeln von Beastie Bar, die sind ja auch denkbar einfach. Der Kniff sind halt diese speziellen Fähigkeiten der Tiere und die haben es absolut in sich. Dafür gibt es dann eben auch zwei Übersichten, dass man sich das alles nochmal angucken kann. Was habe ich denn da gerade so auf der Hand, gerade wenn man das Spiel zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten Mal spielt. Und auf den Karten selbst sind die Fähigkeiten dann auch immer nochmal drauf. Auf jeder Karte unten ist so eine Ikonografie. Allerdings erschließt sich diese Ikonografie auf den Karten nicht allen sofort. Da fragt man mal, was soll das jetzt nochmal sein? Aber wenn man es spielt, da findet man dann doch relativ schnell rein, weil sich das in dieser Reihe von den Beastie Bar Spielen einfach konsequent durchzieht. Was ich sagen muss, bei Beastie Bar habe ich allerdings relativ wenig Kontrolle, was da jetzt so alles passiert. Mhm. Na, besonders wenn zu viert gespielt wird, da habe ich, also ich kann zwar was machen, aber ich muss ja auch sehen, welche Karten kriege ich überhaupt auf die Hand, die ich dann ausspielen kann. Und gerade jetzt bei Beastie Bar Down Under mogeln dann andere auch noch mit und sagen, du musst aber als nächstes diese Karte spielen. Das ist auch dabei. Also das ist schon ein bisschen sehr chaotisch, aber mir persönlich macht das absolut Spaß.
Ja, der Spaß macht das, ist so das Hauptsächliche, glaube ich.
Das ist das Hauptsächliche daran. Also man kann versuchen, irgendwie auch so zu taktieren und versuchen, bestimmte Tiere reinzukriegen, aber es gibt keine Garantien dafür. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Also man muss auch sagen, die einzelnen Partien, die dauern ja auch nicht jetzt furchtbar lange. Ja, das geht ja relativ schnell. Wir haben 13 Karten, das ist super schnell gespielt. Und ich sag's mal so, also wer lustige Meerestiere mag, ein Spiel, bei dem es mehr auf den Spaß als aufs Gewinnen unbedingt ankommt, der liegt bei Beastie Bar Down Under absolut richtig.
Das Spiel Beastie Bar Down Under von Anna Oppolzer und Stefan Kloß ist im Zoch Verlag erschienen. Es ist für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren gedacht. Eine Partie dauert knapp eine halbe Stunde. Das Spiel kostet rund 15 Euro.
Kartenspiele gibt es gefühlt schon ewig, wobei sie in Europa erst ab dem Ende des 14. Jahrhunderts gesichert nachgewiesen werden können. Und da ging es dann gleich um Verbote von Kartenspielen. Heute gibt es unzählige Kartenspiele, besonders beliebt sind aber Stichspiele. Und da stellen wir Ihnen jetzt ein neues vor. Skull Queen heißt dieses Spiel, Königin der Totenköpfe. Und wer sich auskennt, der weiß, hier könnte es jetzt um Piraten gehen und so ist es auch. Aber Katja, worum geht es denn jetzt konkret?
Ja, Skull Queen ist ein Kartenstichspiel, wie du gerade schon sagtest, bei dem es darum geht, Piraten auf einer Schiffsplanke zu bewegen. Es wird über mehrere Runden gespielt. Es gibt 4 Farben und von jeder Farbe Karten mit den Nummern 1 bis 12. Die Karten werden gemischt und verdeckt an alle gleich viele Karten ausgeteilt. Dann platzieren wir alle je 4 Piratenfiguren in 4 Farben auf einer Schiffsplanke, die vor uns liegt. Und diese Schiffsplanke hat Felder mit Zahlen zwischen 1 und 8. Das ist der simple Spielaufbau.
Ja, nachdem jetzt so alles schön aufgebaut wurde, stellt sich natürlich die Frage, Was machen wir jetzt damit?
Daher kommen jetzt sozusagen die Karten ins Spiel im wahrsten Sinne. Jede Runde spielen wir Karten aus nach dem Stichprinzip. Also wenn ich als erste Person eine Farbe ausspiele, dann müssen alle die Karten in dieser Farbe haben, diese dann auch ausspielen. Wer keine passende Karte hat, kann eine beliebige Karte ausspielen. Haben alle eine Karte gespielt, wird gewertet. Zunächst werden alle Karten, von denen jetzt nur eine einzelne Karte einer Farbe ausliegt, in die Tischmitte geschoben. Die zählen dort für spätere Stichrunden, gehören dann aber keine Person mehr. Gibt es von einer Farbe mindestens zwei Karten, die jetzt ausliegen, passiert Folgendes. Wer die Karte mit dem höchsten Wert gespielt hat, bewegt die entsprechende Piratenfigur in dieser Farbe einen Schritt nach oben auf der Schiffsplanke. Auf seiner Schiffsplanke wohlgemerkt. Und wer die Karte mit dem niedrigsten Wert hat, der bewegt dann seine Piratenfigur in der Farbe einen Schritt auf seiner Planke nach unten. Alle gewerteten Karten werden dann verdeckt abgelegt und es gibt eine neue Stichrunde.
Mhm. Fehlt nur noch die Erklärung, wie eine Runde endet und dann das Spiel letztlich auch endet.
Ja, wenn alle Karten von allen Leuten gespielt wurden, dann endet eine Runde. Und dann wird geschaut, auf welchen Feldern der Planke vor mir die Piratenfiguren jetzt stehen. Und entsprechend bekomme ich Punkte. Piratenfiguren, die von der Planke fallen, die bringen mir natürlich keine Punkte mehr. So im Wasser kann man halt nicht so lange rumplanschen. Und das Ergebnis wird anschließend auf einem Zettel notiert. Und dann beginnt die nächste Runde. Es wird so viele Runden gespielt, wie Leute mitspielen. Und wer nach der letzten Runde in der Addition aller Runden die meisten Punkte hat, gewinnt.
Tja, Katja, was gibt's zu Skull Queen noch zu sagen?
Also Skull Queen besticht als Stichspiel durch einfache Regeln und interessante taktische Entscheidungen. Der besondere Kniff sind eben die Karten, die in die Mitte geschoben werden und niemandem gehören. Die muss ich in meine Überlegungen, welche Karte ich spielen will, immer mit einbeziehen. Skull Queen ist ungeheuer taktisch und sehr raffiniert. Ein paar wenige Sonderkarten bringen dann nochmal einen besonderen Dreh rein, weil sie die Piratenfiguren gleich um zwei Schritte nach oben oder unten bewegen. Das ist dann auch sehr schön durchdacht. Die Spielanleitung außerdem ist kurz und klar und noch mit Beispielen gespickt. Also da bleibt eigentlich keine Frage offen. Und Skull Queen ist schon auch eine Bereicherung im Segment der Stichspiele, sehr gut für Familien geeignet und auch für Menschen, die jetzt nicht so oft spielen, auch wenn es durch seine Tricks und Kniffe schon herausfordernd ist.
Das Spiel Skull Queen ist bei Schmidt Spiele erschienen und wer sich auskennt an der Stelle, es hat wirklich nichts mit dem Spiel Skull King zu tun. Das gibt's auch, das ist aber völlig anders. Autor von Skull Queen ist Stefan Dorrer. Es ist für 2 bis 6 Personen ab 8 Jahren gedacht. Eine Partie mit dem Gang über die Planken dauert so knapp eine halbe Stunde. Das Spiel kostet rund 15 Euro.
Vielleicht haben Sie es sich ja gedacht. Die Bibel ist mit Abstand das meistverkaufte Buch der Welt. Rund 5 Milliarden ist die Zahl. Und zu den meistverkauften Büchern weltweit zählen auch 2 Werke eines Mannes, der das Genre der Fantasy-Literatur gewissermaßen erfunden hat. Der Herr der Ringe und Der Hobbit von J.R.R. Tolkien. Zu diesen Erfolgsromanen hat es neben Filmen auch schon zahlreiche Gesellschaftsspiele gegeben. Eines der neuesten ist Der Herr der Ringe, Duell um Mittelerde. Horst, du als Herr der Ringe-Fan, worum geht's denn da?
Naja, das ist ein 2-Personen-Spiel, bei dem wir in einem Duell gegeneinander antreten. Die eine Person, die spielt Sauron, also die dunkle Seite gewissermaßen, den Bösen. Die andere Person spielt die Gemeinschaft des Ringes, also die positive Seite oder die helle Seite. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das Duell gewonnen werden kann. Die Gemeinschaft des Rings oder die eine Person gewinnt, wenn sie mit den Ringträgern den Schicksalsberg erreicht und dort den Ring der Macht zerstört, wie man das auch kennt aus dem Roman oder den Filmen. Sauron wiederum gewinnt, wenn die Ringgemeinschaft von einem schwarzen Reiter eingeholt wird. Ja, und jeweils Sauron oder die Ringgemeinschaft können gewinnen, wenn sie die Kontrolle über alle 7 Regionen in Mittelerde erlangen oder eben auch die Unterstützung von 6 freien Völkern in Mittelerde erlangen. Auch da können jeweils die eine oder die andere Seite gewinnen. Da muss man eben gucken, wer da schneller ist.
Und wie kann ich diese Ziele erreichen?
Ja, das passiert mit Hilfe von Karten. Diese Karten werden in einem vorgegebenen Raster in 3 Runden ausgelegt. In jeder Runde ist das Raster übrigens anders. Was aber immer gleich ist, die Karten werden in Reihen überlappend gelegt und manche Karten sind offen, andere wiederum sind verdeckt. Ich kann eine Karte aber nur dann zu mir nehmen, wenn sie frei liegt, offen liegt, also keine andere Karte sie überdeckt. Und dann übrigens liegt sie auch immer offen, ist also aufgetreten. Ich kann sehen, was auf ihr drauf ist. Wenn ich eine Karte genommen habe, bleibt diese bis zum Spielende dann vor mir liegen. Die Karten haben jeweils Symbole und Fähigkeiten, die mir helfen, eins der Ziele auch zu erreichen, die dann eben auch zum Sieg führen. Bessere Karten haben dann Voraussetzungen, die ich mit Symbolen auf anderen Karten erst einmal erfüllen muss, bevor ich sie mir dann überhaupt nehmen und dann auch nutzen kann. Dabei sind wir immer abwechselnd am Zug. Und dieses Spielprinzip stammt übrigens vom sehr erfolgreichen und beliebten Spiel Seven Wonders Duell.
Und ist das jetzt schon alles? Das klingt eigentlich erstmal nicht so kompliziert.
Ja, so ganz alles ist das eben dann doch noch nicht. Alternativ zu einer Karte kann ich auch ein Ortsplättchen nehmen. Diese sind sehr wichtig, um die Vorherrschaft über die 7 Regionen zu erlangen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn sollte bis zum Spielende keiner von uns beiden eine der möglichen Siegbedingungen erreicht haben, was durchaus vorkommt, dass niemand diese Siegbedingungen schafft, dann wird geschaut, wer jetzt eigentlich die meisten Regionen kontrolliert, wer hat die Mehrheit. Und das kommt ja gar nicht so selten vor, dass man da drauf gucken muss. Und deshalb ist das ein wichtiger Punkt.
Was ist denn deine Meinung zu der Herr der Ringe Duell um Mittelerde?
Ja, die Regeln des Spiels sind im Grunde sehr schnell erklärt. Es spielt sich auch sehr schnell. In knapp einer halben Stunde ist es vorbei. Und dennoch ist der Herr der Ringe Duell um Mittelerde eine echt harte Nuss. Also bei jeder Karte, die ich mir nehme, muss ich mir genau überlegen, welche Möglichkeiten ich meinem Gegenüber damit eröffne und wie ich meine eigenen Ziele erreichen kann. Und das macht das Spiel wirklich sehr taktisch und herausfordernd. Und dabei kommt es durchaus manchmal auch auf Kleinigkeiten an, denn manche Karten sind ja eben verdeckt und werden aufgedeckt, wenn ich die darüberliegende Karte wegnehme. Und da kann ich dir ja zum Beispiel jetzt einen Vorteil verschaffen, dass ich gerade die Karte aufdecke, die du brauchst. Und das will ich natürlich nicht. Also das ist immer spannend. Auch die Kombinationen, die ich dann habe von Symbolen, da muss ich ganz genau drauf achten und auch immer rüberschauen zu dir und gucken, wie weit bist du denn schon, um Ziele zu erreichen. Also man muss alles im Blick haben im Grunde. Und daher ist das Duell um Mittelerde vom Verlag auch im Bereich Kennerspiel eingeordnet worden. Und das absolut zu Recht. Es ist ein anspruchsvolles Zwei-Personen-Spiel. Was ich aber sehr gelungen finde, außer dass ich das Spiel generell sehr gelungen finde, ist diese Kombination aus dem Spielprinzip von Seven Wonders Duell und dem Thema Herr der Ringe. Das passt ganz hervorragend zusammen und wurde auch sehr, sehr gut umgesetzt. Also der Herr der Ringe, Duell um Mittelerde, ist eine Empfehlung für alle Menschen, die Zwei-Personen-Spiele mit einem gewissen Anspruch mögen und ist übrigens nicht nur was für Herr der Ringe-Fans. Aber es ist für die auf jeden Fall ein Muss.
Zwei sehr gute Dinge zusammengeführt und es bleibt sehr gut. Das haben die Autoren Antoine Bauser und Bruno Catala geschafft. Der Herr der Ringe Duell um Mittelerde ist im Verlag Repos Production erschienen. Es ist für 2 Personen ab 10 Jahren gedacht. Es dauert nur knapp 30 Minuten und kostet um die 30 Euro. Wenn Sie sich für Gesellschaftsspiele interessieren, dann schauen Sie doch mal auf dem Spieleblog von Horst Kretschi vorbei. Den Link dahin finden Sie auf erfplus.de.
Sie hören das Gespräch auf ERF Plus heute wieder mit einigen Gesellschaftsspielen, die wir Ihnen vorstellen. Ja, und es ist ja der Traum jeder Stadtplanung, eine Stadt zu schaffen, in der alle Menschen glücklich sind, die in ihr leben. Doch bisher ist das in der Realität noch nicht perfekt gelungen, auch wenn Städte am Reißbrett entstanden sind, vollkommen durchgeplant, um Karlsruhe ist so ein Beispiel, auch Brasilia, Washington und Canberra, die sind alle aus dem Nichts entstanden, sind geplant worden. Ja, und nach diesem Plan wurden sie dann auch gebaut und es sollte auch alles perfekt sein. Aber ist so eine Stadt dann auch tatsächlich eine perfekte Stadt und sind die Menschen, die in ihr leben, dann glücklicher als an anderen Orten? Na, müsste man die Menschen mal in Karlsruhe, Brasilia oder Washington fragen. Das Spiel Happy City zumindest, das erweckt den Eindruck, als könnten Menschen in dieser von uns geplanten und gestalten Stadt glücklich werden. Wie genau das gehen soll, das erklären wir Ihnen jetzt.
In Happy City bauen wir 10 Gebäude in unsere Stadt. Die Gebäude gibt es auf Karten und wir starten alle schon mal mit einem Supermarkt, ganz wichtig natürlich. Der Supermarkt bringt uns nämlich Einkommen. Und jede Runde in Happy City startet mit einer Einkommensphase. Wir alle erhalten Einkommen und entsprechend den Münzen, die auf den Gebäuden in unserer Stadt zu sehen sind. Haben alle ihre Münzen genommen, geht es weiter zur Bauphase. Dort können wir genau ein Gebäude aus der offenen Auslage bauen. Und wenn es gut geht, im Laufe des Spiels auch noch zusätzlich ein Sondergebäude. Wenn jemand das 10. Gebäude in der Stadt gebaut hat, wird die Runde noch zu Ende gespielt. Und dann wird geschaut, wer die meisten glücklichen Menschen in der Stadt hat. Ja, das ist schon das Spiel fertig erklärt im Grunde.
Ja,
so grob jedenfalls.
Ja, klingt aber so grundsätzlich sehr einfach. Also ich nehme 10 Karten, lege die in meine Stadt und die Menschen sind glücklich. Aber jetzt muss man nochmal erklären, wo kommen denn die glücklichen Menschen her, die unsere Stadt dann bewohnen sollen?
Ja, Kern des Spiels ist diese Bauphase. Da gibt es 3 Wohngebäude, die immer zur Wahl ausliegen. Und dann werden 3 weitere Gebäude zufällig aufgedeckt. Ich kann mir eins dieser Gebäude nehmen oder ein Wohngebäude. Jedes Gebäude bringt mir was. Manche bringen mir Münzen in der Einkommensphase. Manche bringen eben Menschen in meine Stadt und manche auch Herzen, also diese Zufriedenheit. Und die Menschen und Herzen, die bestimmen dann insgesamt auch den Grad der Zufriedenheit und des Glücks in meiner Stadt. Dazu zähle ich alle Menschen auf Gebäuden zusammen und ich zähle alle Herzen. Und diese beiden Werte multipliziere ich miteinander. Das sind die Siegpunkte, die das Spiel entscheiden. Dann ist meine Stadt die glücklichste Stadt.
Ach, wie schön. Und das sieht ja auch wirklich so allerliebst zuckersüß aus, diese Karten und diese Gebäude. Man muss noch dazu sagen, es gibt 3 verschiedene Arten von Schwierigkeiten von Gebäuden. Da sieht man auch, wie viel die kosten. Also so ein Spiel, wo man ein bisschen Geld auch mal sammeln muss. Fehlt noch das Fazit im Grunde zu Happy City.
Ja, das Spiel ist sehr schnell erklärt. Es gibt ja nur wenige Regeln. Ich muss taktisch überlegen, welche Gebäude ich in meine Stadt holen will. Aber Glück gehört schon auch dazu, denn vor allem dann eben, wenn es darum geht, ein gutes Sondergebäude zu bekommen. Dafür muss ich nämlich Gebäude mit bestimmten Farben sammeln. Und da kann dann auch die Konkurrenz vielleicht schon eher zugreifen und es gibt ein gewisses Wettrennen. Das macht es eben spannend. Und schön finde ich, dass es eine Einsteigervariante gibt, durch die man dann recht schnell ins Spiel reinfindet. Und wenn man dann mit den Abläufen vertraut ist, dann kann man auch ein bisschen mehr Komplexität ins Spiel holen. Aber es bleibt immer noch ein lockeres, kurzweiliges Familienspiel, super geeignet als Einstieg in einen längeren Spieleabend oder als Absacker. Es ist auch leicht zugänglich für Leute, die jetzt nicht so oft spielen. Und die Zeichnungen, die sind einfach nett. Also ich mag zum Beispiel das Schokoladengeschäft, das sieht sehr hübsch aus. Oder da gab es auch was mit Sternen und Glitzer und Regenbogen. Also das macht richtig Spaß, dieses kleine Happy City zu bauen.
Das Glitzer-Einhorn lässt grüßen.
Ja.
Das Spiel Happy City ist bei Game Factory erschienen. Ausgedacht haben sich dieses Spiel Aero Sato und Toshiki Sato. Es ist für 2 bis 5 Personen ab 8 Jahren gedacht. So eine Stadtgründung dauert gerade einmal eine halbe Stunde und ist schon ab 13 Euro zu bekommen.
Damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel, das wir Ihnen heute bei Das Gespräch auf ERF Plus vorstellen. Was war eigentlich Ihr Lieblingsmärchen, als Sie Kind waren? Rapunzel oder Dornröschen oder doch der gestiefelte Kater. Da gibt es ja sehr viele. Und in anderen Ländern sind dann auch noch mal ganz andere Märchen beliebt. Zum Beispiel das von Jack und der Bohnenranke oder von Goldlöckchen und den drei Bären oder von Pinocchio. Alle kommen zusammen in dem Spiel Three Chapters. Horst erklärt, wie es funktioniert.
Ja, der Name Three Chapters bezieht sich auf die drei Abschnitte oder Kapitel, die das Spiel hat. Es ist ein Kartenspiel, bei dem im ersten Abschnitt jeweils 8 Karten an die bis zu 6 Personen, die teilnehmen können, verteilt werden. Insgesamt 50 durchnummerierte Karten gibt es. Es sind also nie alle Karten im Spiel und das ist ganz wichtig. Von den jeweils 8 Karten wählen alle eine Karte aus und geben die restlichen dann weiter. Am Ende des Abschnitts sollen alle Spieler 7 Karten auf der Hand haben. Und dann geht es mit dem zweiten Abschnitt des Spiels weiter. Alle legen nacheinander je eine Karte offen vor sich aus. Wer die höchste Karte hat, gewinnt und bekommt dafür 2 Siegpunkte in Form eines Sterns. Doch ich kann auch Punkte bekommen, wenn ich den Stich nicht gewinne. Dann als Herzen oder Kristalle.
Also Sterne, Herzen und Kristalle bringen Siegpunkte. Horst, wie geht das denn genau?
Ja, neben ihrem Zahlenwert haben nämlich alle Karten auch irgendwelche Symbole. Und fast alle haben auch noch besondere Fähigkeiten, die im zweiten Abschnitt während der Stichrunden ausgelöst werden. Oder es gibt auch welche, die haben dann Fähigkeiten, die im dritten Abschnitt ausgelöst werden. Aber wir kommen erstmal zum zweiten. Ich erkläre es mal. So hat Hänsel zum Beispiel, wenn ich die Karte Hänsel ausspiele, der bekommt Punkte, wenn im selben Stich auch Gretel zu sehen ist. Was ja logisch ist. Zwerge geben Punkte für Spitzhacken im selben Stich und so weiter. So werden 7 Stichrunden eben gespielt, wobei die Karten nicht etwa zu der Person wandern, die den Stich gewonnen hat. Das ist ja sonst üblich bei Spielen, hier aber nicht, sondern die Person, die den Stich gewonnen hat, die bekommt einfach ihren Stern, der dann Punkte einbringt. Die Karten wandern wieder zu den Leuten zurück, die die Karten ausgespielt haben. Und die Karten bleiben dann offen vor uns einfach liegen.
Okay, und jetzt kommen wir dann schon zum dritten Kapitel des Spiels.
Genau, habe ich schon ein bisschen angeteased. Im dritten Kapitel werden nochmals alle Karten. Nun zählen aber nur die Karten, die ich direkt vor mir dann liegen habe. Also die 7 Karten, die ich mir zu Beginn des Spiels ausgesucht habe. Auch hier wird wieder geschaut, welche Karten sich aufeinander beziehen. Auch hier könnte es wieder sein, wo habe ich Hänsel und Gretel, was aber nicht funktionieren würde, denn damit die in Runde 2 funktionierten, müssen die einen Stich gespielt worden sein von einer anderen Person. Also da merkst du schon, man muss sich das vorher gut überlegen. Aber ich könnte ja zum Beispiel mir am Anfang Rotkäppchen und den bösen Wolf ausgesucht haben. Die liegen jetzt beide vor mir und dann gibt es entsprechend Punkte für mich. Die konnte ich aber nicht in der zweiten Runde, in der Stichrunde machen. Weil nur eine der beiden ja bei mir hätte sein können. Also du merkst, es wird schon ein bisschen komplex. Wer insgesamt am Ende natürlich die meisten Punkte hat in Form von Sternen, von Herzen, von Kristallen, gewinnt dieses Spiel.
Und was ist deine Meinung zu Three Chapters?
Ja, das Spiel hat schon so eine ganz eigene Faszination. Erst einmal sind die Charaktere alle vertraut, sei es nun der Froschkönig oder der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland. Dann sind die Regeln denkbar einfach und im Handumdrehen auch erlernt. Doch das Wählen der richtigen Karten, das ist dann schon echt knifflig. Hab's ja eben schon ein bisschen versucht anzudeuten. Wer sich Karten gut merken kann, ist im Vorteil. Gerade bei der ersten Runde, wenn man so auswählt, so beim Rumgeben der Karten im ersten Kapitel, da sollte ich mir möglichst viele Karten merken, um zu wissen, was ist denn überhaupt so ein Spiel? Hier sammle ich dann ja auch schon fürs dritte Kapitel meine Punkte zusammen, ja. Und im zweiten Kapitel, da kommt es dann auf den richtigen Zeitpunkt an. Wann spiele ich welche Karte, um Punkte zu machen? Ja, angenommen, ich weiß, irgendwo, ich habe Hänsel und irgendwo ist noch Gretel unterwegs. Wann wird die gespielt? Bin ich da richtig dran? Eieieiei. Das ist alles sehr, sehr taktisch und sehr herausfordernd. Und das macht Three Chapters einfach auch sehr spannend. Es ist ein gelungenes, kurzweiliges Kartenstichspiel mit einem ganz schönen neuen Twist. Ist schon auch anspruchsvoll, das muss man sagen, nicht übermäßig, aber man muss schon auch mitdenken. Aber ganz ehrlich, es ist nicht nur für Menschen, die Märchen mögen, durchaus sehr zu empfehlen.
Das Spiel Three Chapters von Joe Hoad ist bei Amigo-Spiele erschienen. Es ist für 2 bis 6 Leute ab 10 Jahren gedacht. Die 3 Kapitel spielen sich in einer halben Stunde und kosten rund 14 Euro. Und das war's für heute hier bei Das Gespräch mit einem Ausblick auf den Spielemarkt Potsdam und einigen neuen Gesellschaftsspielen.
Und dann, wenn der Spielmarkt in Potsdam stattfindet, werden in etwa auch die nominierten und empfohlenen Spiele für dieses Jahr von der Jury Spiel des Jahres vorgestellt. Darüber werden wir natürlich in unserer nächsten Sendung hier zum Thema Gesellschaftsspiele berichten. Die ist nämlich dann auch Ende Mai.
Wäre schön, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Übrigens nochmal hier der Hinweis: Alle Rezensionen zu den heute vorgestellten Spielen finden Sie auch auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link dahin finden Sie auch auf erfplus.de. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen, Katja Völkel
und Horst Kretschi.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.